Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Thema dieses Gottesdienstes, ich habe das schon zweimal angesprochen, lautet die wunderbaren Behütungen Gottes angesichts schwerer Lebensphasen. Und wir werden heute einen Predigttext hören, über den sehr, sehr selten gepredigt wird, aber der genau das deutlich macht, wo ein Mensch in einer ganz schweren Lebensphase ist, wo sich alles für ihn verändert hat, wir aber in dieser schweren Lebensphase eine wunderbare Behütung erfährt, die aber auch nicht, denke ich, direkt erkannt und verstanden hat. Wir wollen hören auf ein Wort des Alten Testaments aus Richter 16, auf die Verse 21 bis 30. Da ergriffen die Philister den Simson und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten. Und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie: Unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen: Unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis, und er trieb seine Späße vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte: Lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft. Gott, noch dieses eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit der rechten und die andere mit der linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach: Ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns dieses Wort schenkst für diesen Sonntag. Es ist ein schwieriges Wort. Es ist ein Wort, das uns fremd ist, das ein Stück weit dunkel ist für unser Verständnis heute im 21. Jahrhundert. Aber es enthält eine wunderbare Botschaft, und wir wollen dich bitten, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst, dass du uns die Bedeutung dieses Wortes für unser Leben aufschließt, auf dass wir gestärkt werden für unseren Lebensweg. Es wird nur dann gelingen können, wenn du selber dieser Predigt deinen Segen schenkst, Herr. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten: Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, diejenigen unter Ihnen, die schon häufiger eine Predigt von mir gehört haben, die werden jetzt sicherlich beim Verlesen des Predigttextes gedacht haben: Na, das ist wieder so ein typischer Olaf-Latzel-Text, den der rauszieht. So was Blutrünstiges, so was Gewalttätiges halt nicht. Das passt zu ihm. Aber wenn Sie mich so einschätzen, was ich verstehen kann, dann muss ich Sie enttäuschen. Das ist ein Text, an dem ich nie besonders Gefallen gehabt habe. Das war ein Text, den wollte ich nicht. Also alles, was vorher gelaufen ist, Richter 13, 14, 15 von dem Simson, das hat mir so gut gefallen, nicht? Wir befinden uns ja so etwa im Jahr 1100 vor Christus und das Volk wird bedrängt, das Volk Israel von den Philistern, und da erweckt er ihnen den gewaltigsten Richter, den es jemals gab. So, und ich sage das mal so ein bisschen platt, Arnold Schwarzenegger vor 3000 Jahren. Das war ein Kerl halt, nicht? Das war ein Richter, auserwählt von Geburt, nicht? Denk an diese Geschichte, wie er den Löwen mit blanken Händen zerrissen hat, nicht? Wie er ein Eselskinn backen genommen hat und wie er dann 1000 Philister erschlagen hat. Wie er ganz listig den Füchsen nicht die Schwänze angesteckt hat, damit die Ernte der Philister verbrannt werden halt, nicht? Oder wie er vollmächtig betet und Gott ihm aus diesem Eselskinn backen Wasser erwachsen lässt, als er dürstet. Also das sind gewaltige Geschichten. Da geht mir so richtig das Herz auf. Das sind so Dinge, die mich freuen. Aber was mich immer gestört hat, das muss ich Ihnen wirklich sagen, das war der Schluss dieser Geschichte. Genau das, was wir gerade gehört haben. Kann man sagen, naja, da ist er ja auch noch mächtig halt und tut was, aber diese Szene, wo dieser gewaltige Held, nicht, die Augen ausgestochen bekommen wird, seine Feinde haben ihn ja überwältigt, weil er sich einer Frau dahingegeben hat, nicht, also die Geschichte hat mir nie gefallen. Bis zum heutigen Tag habe ich so meine Schwierigkeiten. Aber es ist Wort Gottes. Wir befinden uns jetzt nicht hier irgendwie in so einer Hollywood-Kritik, wo wir sagen können, ja, das Ende dieses Films, das hat uns nicht gefallen, sondern das ist das, was der Herr mit diesem Simson getan hat, was er in die Bibel getan hat, damit wir daraus lernen können. Und eins habe ich erfahren dürfen, solange ich jetzt Theologe und Christ bin, gerade die Texte, die so manchmal sperrig sind und die ich gar nicht so sehr mag, wenn ich mich mit denen beschäftige, die werden, je länger ich sie mit mir rumtrage, ganz besonders wertvoll. Die werden so richtig zum Schwarzbrot. Und das ist genau so ein Text. Ein Text, der mir eigentlich so beim ersten Drüberlesen nicht so gefällt, aber je länger ich mich damit beschäftige, mir immer mehr zum Schwarzbrot wird. Und dass er ganz vieles preisgibt von den wundervollen Geheimnissen des Glaubens an Gott. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben. Drei wundervolle Geheimnisse des Glaubens. Drei wundervolle Geheimnisse des Glaubens. Erstens möchte ich predigen über die wundervolle Kraft Gottes, die in den Schwachen mächtig ist. Zweitens über den wundervollen Segen Gottes, der für die Seinen im Tod liegt. Und drittens über die wundervolle Bewahrung Gottes, die er den Seinen schenkt. Das Erste, die wundervolle Kraft Gottes, die in den Schwachen mächtig ist. Da legt diese Geschichte großen Wert drauf, dass das nicht irgendwie nur so ein Nachklapp ist, so nach dem Motto, zu Lebzeiten hat er gewaltig den Philistern zugesetzt und dann zum Tod, zum Ende hin, da hat er nochmal einen so ein bisschen so als I-Pünktchen draufgesetzt. Nein, das ist der gewaltigste Sieg, den der Simson jemals errungen hat. Sagt die Geschichte, mehrere Feinde hat er niemals getötet, als gerade in diesem Moment, als er am allerschwächsten ist. Und das ist ja die Krux dabei. Nicht zu den Zeiten, wo er so jemand war, nicht der alles zerreißen konnte, ein Löwe und vor dem alle gezittert haben, sondern in dem Moment, wo er nicht mal mehr sehen konnte, wo sie ihn zu Sklavenarbeiten heruntergebracht haben, wo sie ihn degradiert haben, wo sie ihn gedemütigt haben, er musste seine Späße vor ihnen treiben, da hat er die größte Kraft, da ist er in seinem Kampf gegen die Philister schlussendlich am erfolgreichsten. Und das ist ein Geheimnis der Bibel, dass die Kraft Gottes nicht das erwählt, was so riesengroß und stark und mächtig ist, sondern immer wieder in dem kleinen, zerbrochenen, unscheinbaren stark wird. In der Welt ist es so, da ist das mächtig und stark, was groß ist, nicht? Der Porsche mit 500 PS auf der Autobahn, nicht? Der regiert die linke Autobahnspur halt, nicht? Diejenigen, die ein Bankkonto haben, wo was nicht eine ganze Milliarde drauf ist, die haben das Sagen in der Politik halt, nicht? In dieser Welt gilt die Macht, das Große, was man sehen kann, nicht? Bei Gott ist das anders. Da gibt es ein umgekehrtes, ein reziprokes Verhältnis. Ist übrigens auch mit der Weisheit Gottes so, nicht? Die Torheit der Welt, die ist weise vor Gott. Und so ist es auch mit dem, wo Gott mächtig ist. Das ist nicht das, was groß und stark und in dieser Welt so angesehen ist, so pompös, sondern ist das kleine Zerbrochen. Das ist an vielen Stellen deutlich. Beispielsweise schon bei der Geburt des Simsons. Der wird geboren und seine Frau, ist die Frau des Manoachs, ist schon eine sehr alte Frau. Sie hat keine Kinder bekommen. Die ist kurz vorm Tod und da wird sie noch schwanger. Gott erwählt nicht so eine 20-jährige, wunderbare, schöne Frau, nicht die so richtig in der Blüte steht, so ein ganz gesundes, junges Weib, der alle hinterher pfeifen. Nein, er sucht eine alte, zerbrechliche Frau. Ein großes Wunder. Er wählt sie, um den größten Richter gebären zu lassen. Oder denken wir einige Kapitel weiter in der Bibel, im Königebuch, die Gottesoffenbarung, Elia, der große Mann, als er dieses Geschenk bekommt am Horeb, wie Gott sich ihm offenbart. Seine wunderbare Geschichte, 1. Könige 19. Da sagt Gott zu Elia, geh heraus, ich will mich dir offenbaren. Und da heißt es, es kam ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Aber der Herr war nicht im Winde. Dann heißt es, nach dem Winde kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Heißt es, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Säuseln. Ein stilles, sanftes Säuseln. Und darin ist der Herr. Nicht in den gewaltigen Dingen, nicht, das ist weltlich. Da ist nicht der Herr zu finden, das muss Elia lernen. Sondern im stillen, sanften Säuseln. Und auch wenn wir gucken auf das zentrale Ereignis unseres Glaubens, das Kreuz, das ist ja kein triumphaler Einzug irgendwie in den Tempel, wo Jesus das Allerheiligste betritt. Nein, das ist die tiefste Tiefe der Kraft und Schwachlosigkeit, nicht? Da gibt sich Gott selber in die tiefste Tiefe, aber das ist der größte Moment und da ist er am stärksten, als er die Macht des Teufels zerbricht. Ich habe Ihnen auch ein Wort drunter geschrieben, es ist immer gut, auch Bibel mit Bibel auszulegen, unter diesen ersten Punkt. Das ist eine Weisheit, die der Apostel Paulus im Heiligen Geist weitergibt. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war ja Lehrtext im letzten Jahr, da durfte man ein ganzes Jahr drüber nachdenken, was das bedeutet. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist genau das, was wir hier auch in dieser Geschichte lernen des Simson. Da, wo er am schwächsten ist von all seinem Körperlichen, da ist er letztlich am stärksten und am erfolgreichsten. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das können wir übertragen auf unsere heutige Situation. Auch das ist eine geistliche Wahrheit. Da, wo die Kirche so richtig pompös und stark und mächtig ist, da hat sie alle innere Kraft verloren. Das kriegen wir momentan durchdekliniert, nicht? Da der Bischof da, Elzhalt, nicht wie der da nach außen ganz was Prächtiges lebt, aber wo er alles verloren hat. Die Kirche, die verfolgt wird, unterdrückt wird, das ist häufig die vollmächtigste Kirche. Wir hatten ja vor einigen Monaten einen Bruder von Open Doors hier, der erzählt hat von den Dingen, die in China passieren, die passieren in Nordkorea, wo die Gemeinde verfolgt wird. Aber da wächst die Gemeinde. Da passiert was, da ist Gott mit seinem Geist am Wirken. Wenn wir auf Westeuropa gucken, wo so wohl situierte Kirchen sind, wo so viel Prunk nach außen ist, und das müssen wir auch mal sagen, welchen Prunk hat nicht die evangelische Kirche in Bremen? Nicht? Wenn wir uns auf den Rathausplatz gucken, nicht? Da gucken wir, können wir gar bei uns hindrin, da sehen wir überall Kirchtürme halt. Nicht? Und was sind das prächtige Gebäude? Und unsere Kirche wird ja auch noch ganz wunderbar gemacht. Nicht? Nach außen ganz viel Macht und Stärke und Pracht. Aber nach innen ist immer wieder so im Reich Gottes, dass Gott das Schwache erwählt, das Niedergedrückte. Und nicht das, was in dieser Welt die 500 PS hat, die 200 Kilogramm auf der Bank drücken kann halt nicht und 100 Meter in 10 Sekunden läuft. Das erwählt Gott nicht, sondern seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Luther hat das einmal zusammengefasst in dem wunderbaren Lied, ein feste Burg ist unser Gott, in der zweiten Liedstrophe, da heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Und das dürfen wir lernen aus dieser Geschichte für unser Leben, dass wir mit unserer Macht gar nichts tun können. Wir müssen nicht denken so nach dem Motto, wir geben mal alles, was wir können, 100 oder gar 110%. Und wenn Gott dann auch noch dazu springt, dann wird es schon irgendwie gelingen. Aber wenn nicht, naja, dann kommen wir auch schon irgendwie zurecht. Nein, wir können gar nichts. Wir sind und bleiben nur Bettler vor Gott. Und seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine Wahrheit des Glaubens und das ist unglaublich tröstlich. Gerade für diejenigen, die momentan schwach und zerbrochen sind. Und das möchte ich denen zusprechen, denen es momentan nicht gut geht. Ich will jetzt nicht die tadeln, die so denken, meine Güte, mir kann ja niemand und nichts was anhaben, ich bin so stark. Nein, ich möchte denen, die so ein bisschen schwach sind momentan, die traurig sind, die depressiv sind, die Angst haben vor dem, was kommt, zusprechen. Du musst dich nicht grämen. Es gibt jemanden, der steht dir dir bei. Und seine Kraft ist in dir umso stärker, je schwächer du bist. Wenn du wie Simson in der Kette liest, der war ja angeschmiedet in der Kette, oder wenn du eine Mühle drehen musst, das sind ja so tolle Bilder, was Menschen mit anderen Menschen machen, oder wie unser Leben hier eingeschränkt ist, dann darfst du wissen, wenn du dich im Vertrauen an den Herrn wendest, so wie Simson hier getan hat, dann wird er dir neue Kraft geben. Und häufig sind wir in den vermeintlich schwächsten Situationen und Phasen unseres Lebens am stärksten, genauso wie der Simson hier. Und du darfst darauf vertrauen, dass du neue Kraft bekommst in deiner Niedergeschlagenheit, wenn du dem Herrn vertraust, so wie es der Simson getan hat. Die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Und gerade wenn wir im Glauben angefochten sind, gerade wenn wir nicht nur von den äußeren Dingen hier so ein bisschen Belastung haben, sondern wenn wirklich der Widersacher an uns kämpft, dann steht der Herr uns ganz besonders bei und tritt für uns ein und hilft uns. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das darfst du in deiner momentanen Schwachheit neu hören. Du bist nicht alleine. Der Herr steht dir bei und er gibt dir seine Kraft. Ein zweites wundervolles Geheimnis des Glaubens ist der wundervolle Segen Gottes, der für die Seinen im Tod liegt. Simsons Tod, so haben wir eben gesagt, ist der gewaltigste Sieg, den er über die Feinde des Volkes Gottes errungen hat. Und das ist etwas, was sinnbildlich ist für die gesamte Bibel, dass im Einwilligen in das eigene Sterben, in den eigenen Tod, die wunderbarsten Siege errungen werden. Die Menschen, die in der Bibel, und das gilt auch für unsere Zeit, nicht einwilligen können in ihr Sterben, in ihren Tod, sich klammern an dieses Irdische, nicht loslassen können, die erleben ganz häufig nichts von der wunderbaren Macht, von dem wunderbaren Segen Gottes. Aber die Einwilligen in den Tod, in das Sterben, die erleben den überreichen Segen Gottes. Denken wir an Abraham bei der Opferung Isaaks. Da kriegt er erst auch Sarah wie der alte Frau. Sie kriegt endlich ein Erben geschenkt, worauf er so lange gewartet hat. Dann ist der Erbe da, da ist Isaak da. Er kann weiterleben in seinem Sohn. Und dann kommt dieser Wahnsinnsbefehl Gottes. Opfere deinen Sohn. Schlachte ihn. Was tut Abraham? Der willigt ein in diesen aberwitzigen Befehl. Der steht, sieht Gott über all dem Irdischen. Das ist die Botschaft dieser Geschichte. Gott immer über all dem Irdischen zu sehen. Und er geht hin und in dem Moment, wo er seinen Sohn schlachten will, er hat das Messer schon in der Hand, da greift Gott ein, weil er gesehen hat, dieser Mann Abraham, der ist bereit, alles unter mich zu stellen, selbst das Wichtigste, was er hat. Und da sagt Gott, weil du solches getan hast, deshalb wirst du überreich gesegnet. Wo du dachtest, wenn du jetzt deinen Sohn schlachtest, dann wirst du keine Nachkommen haben, du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie die Sterne unter dem Himmel. Und genau das ist ja in Erfüllung gegangen. Weil Abraham eingewilligt hat in diesen Schritt, dass er reichst gesegnet worden. Wenn der gesagt hätte, also guter Gott, bis hierhin war es ein guter Weg mit dir, aber hier diese Geschichte mache ich nicht mehr, dann hätte sich seine Spur verloren, wir hätten nie was von ihm gehört. Aber weil er eingewilligt hat, auch wirklich in dieses Sterben, da ist er umso mehr gesegnet worden. Oder denken wir an das Volk Israel, als es da auf das Schilfmeer zugeht. Gott gibt einen Befehl, geht geradeaus weiter. Auch das ist ein Gehen in den sicheren Tod. Aber Gott sagt es, unter der Führung Mose gehen sie und sie erleben das große Wunder. Nicht nur, dass sie gerettet werden, sondern auch, dass die Feinde vernichtet werden. Oder denken wir eben wiederum an das Kreuz. Das ist ja auch wieder so ein Gewalt, der gewaltigste Sieg überhaupt, der errungen wird im Tod. Und diese Geschichte des Simsons ist eine Typologie, ist eine Vorbildung auf das, was später im Neuen Testament kommt, dass unser Herr und Gott selber in den Tod geht, damit wir gerettet werden. Wenn wir einwilligen in den Tod, dann werden wir gesegnet werden, wenn wir loslassen von dem Irdischen. Oder denken wir an Stephanus, ich könnte so viel erzählen aus der Bibel, Apostelgeschichte 7, da wird er getötet, nicht? Der wird gesteinigt und er sieht Gott sitzen, er sieht Jesus sitzen zur Rechten Gottes halt, nicht? Und dann ruft er da, Herr, rechne ihnen ihre Sünden nicht zu. Nicht? Und der hat eingewilligt und kann dann noch zum Segen für andere Leute werden. Oder denken wir an die ersten Christen, die von den Römern, von den römischen Kaisern hingerichtet wurden im Circus Maximus, die dort umgebracht wurden vor den Löwen. Er wurde versucht, die christliche Gemeinde auszurotten, und je mehr getötet wurden, desto mehr Leute bekehrten sich über das Verhalten der Christen, die dort von den Löwen aufgefressen worden ist. Das deshalb, weil Menschen in den Tod einwilligen, weil sie nicht zwanghaft kleben an diesem Leben. Ein Christ, liebe Brüder und Schwestern, ist jemand, der fröhlich in seinen Tod einwilligen kann. Ist jemand, der fröhlich in seinen Tod einwilligen kann. Und das befreit zum Leben. Wer kein Ja, kein fröhliches Ja zu seinem Sterben hat, der hat Christus nicht, der ist ein schlechtes Zeugnis für unseren Herrn, und er wird vor allen Dingen ein Leben führen, das geprägt ist von Angst und Furcht. Nicht, wenn ich denke, mit dem Tod ist alles aus, mir bleiben nur diese 80 oder 85 Jahre hier auf Erden. Ja, was ist das für ein Leben? Dann geht es nur um meine Gesundheit, nur um den möglichst vielen Spaß. Und ich habe vor allem Angst, was da kommt. Vor jeder Diagnose des Arztes halt nicht, vor jeder Flugreise, die ich tue, nicht vor jedem Schritt, den meine Kinder und Enkel tun halt nicht. Da ist mein Leben angsterfüllt, nicht, wenn es nur die paar 80 Jahre gibt. Aber wenn ich weiß, dass das, was ich Ihnen unter diese Überschrift geschrieben hat, die Wahrheit meines Lebens ist, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, Philipper 1, dann habe ich ein Ja zu meinem Tod. Und das darf ich haben. Und da lebe ich ganz befreit und ganz neu. Der Weltmensch, für den Weltmensch ist der Tod nur Niederlage, ist der Tod nur endgültiges Aus. Aber für den Christen ist er ja der Beginn des wunderbaren Neuen. Wir dürfen uns freuen auf den Tod. Das ist das Wunderbare, das ist die Botschaft des Evangeliums. Dann geht es erst richtig los. Heute, Losung und Lehrtext, zwei wunderbare Worte, die meisten von euch und Ihnen haben sie schon gelesen. Losung aus Jesaja 51, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben? Und Lukas 12, der Lehrtext, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Wisst ihr, es gibt ein Danach. Darum geht es doch. Nicht um die paar Jährchen hier auf Erden. Das ist nichts. Wirklich, das ist nichts. Aber wir tun immer so, als wäre das hier alles. Nicht unser Haus, unsere Gesundheit, unsere Familie, unser Geld. Nicht? Und dann hat der Widersacher alle Karten in der Hand, um uns durchzudeklinieren. Und dann spielt er sein Blatt runter bis zum Letzten, nicht? Und macht einen Stich nach dem anderen. Und unser Leben ist geprägt von Furcht und Sorge. Aber wir dürfen doch einwilligen in alles Sterben in dieser Welt. Nicht nur in das eigene persönliche biologische Sterben, sondern auch, dass uns das Geld abgestorben ist, dass uns das abgestorben ist, irgendwelche Freudigkeiten, sondern dass wir wirklich nur Spaß haben an dem, auf das wir zuleben, nämlich das himmlische Jerusalem. Das ist was Wunderbares, dass man befreit ist von den Ketten dieser Welt. So wie der Simson befreit war in seinem Tod von den Ketten seiner Welt, in der er dann leben musste, wo er die Mühle gedreht hat. Und das ist das Wunderbare. Es liegt ein wunderbarer Segen Gottes in dem, dass wenn ein Christ einwilligt in seinen Tod. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendjemand aufrufe, jetzt selbst mal zu machen. Zu mir ist mal jemand nach einer Predigt gekommen und hat gesagt, wissen Sie was, wenn man Ihnen zuhört, da kriegt man ja Lust, wirklich das Leben sich zu nehmen. Da habe ich gesagt, junger Mann, das nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unser Leben abkürzen, sondern das Leben ist uns ja so lange gegeben, wie der Herr möchte. Nicht? Und wir haben Auftrag. Und das macht er schon früh genug, dass er uns abberuft in die himmlische Herrlichkeit. Nicht? Aber so ein Stück weit hatte der das schon richtig verstanden. Das Bessere erwartet uns im himmlischen Jerusalem. In der Gemeinde, wo ich konfirmiert worden bin, wo ich meine ersten Schritte im Glauben getan habe, in meiner Heimatgemeinde, da war es üblich, war eine große Gemeinde, da starb fast jede Woche jemand, da wurden halt immer die Toten verlesen. Und jede Woche wurde da folgendes Wort gelesen in dem Gottesdienst, Römer 14, Vers 7 und 8, keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber, leben wir des Herrn, sterben wir des Herrn, so wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wisst ihr, das ist das Tolle. Ich habe mich damals immer noch gefragt, muss denn jedes Mal was nur immer so gesagt werden? Dieses eine Wort kann nicht was anderes gesagt werden. Jeden Sonntag, heute weiß ich, wie richtig das ist, das der Gemeinde wirklich immer wieder zu sagen. Und ich profitiere heute im Nachhinein davon, dass mir damals die Pfarrer das immer so zugerufen haben. Das hat sich richtig reingeschweißt. Denn das ist die Wahrheit meines Lebens und eures Lebens, wenn ihr Jesus Christus liebt habt. Sterben ist unser Gewinn. Leben wir des Herrn. Sterben wir des Herrn. Wir können einwilligen in den Tod und dann werden wir gesegnet. Hier und natürlich erst recht einst im himmlischen Jerusalem. Und das möchte ich dir persönlich noch einmal zusprechen. Ich möchte dir sagen, du brauchst keine Angst zu haben vor deinem Sterben. Der größte Sieg deines Lebens, den bekommst du dann, wenn du in Christus Jesus stirbst. Da darfst du dich drauf freuen. Da wirst du dort sein, wo der Herr ist, im himmlischen Jerusalem. Der größte Sieg deines Lebens, wenn du an Jesus Christus glaubst, der liegt in deinem Tod. Und wenn man das durch den Heiligen Geist in diesem Leben schon akzeptieren kann, dann wird man unglaublich gesegnet und befreit von all den Fürchten dieser Welt. Und das wünsche ich dir, dass du da rein einwilligen kannst, einfach in dein Sterben, auf das der Herr dich neu segnen kann. Und ein drittes Geheimnis, wundervolles Geheimnis des Glaubens, das hier in dieser Geschichte deutlich wird, die wundervolle Bewahrung Gottes, die er den Seinen schenkt. Die Situation damals, als Simson gefangen genommen worden ist, stelle ich mir vor für das Volk Israel als wieder so eine ganz depressive. Simson ist gefangen genommen worden, man hat ihn geblendet, er liegt nun in Ketten, er muss die Mühle drehen. Und diejenigen, denen er vorgestanden hat als Richter, das Volk Israel, was werden sie denn jetzt wieder gedacht haben? Vermutlich sowas wie, jetzt ist alles aus. Also wenn sie selbst Simson gefangen nehmen können, wenn sie unseren stärksten Führer gefangen nehmen, was sollen wir gegen die noch machen? Und die werden sicherlich sehr düstere Zukunftsprognosen dann einfach für sich gestellt haben. Aber wie hat Gott das Blatt gewendet? Dass selbst dieser schwache Simson hingehen kann und einen gewaltigen Sieg, alle Fürsten, die hatten damals 5 Fürsten, die Philister, alle Fürsten der Philister noch im Tod aussortieren kann und einen gewaltigen Sieg gegen die Philister bringt und sie unglaublich geschwächt hat. Das ist die wundervolle Bewahrung Gottes, die er den Seinen schenkt, auch wenn die das manchmal nicht sehen. Und gerade das Volk der Israeliten, der Juden, hat das in seiner leidvollen Geschichte immer wieder erfahren müssen. Sie sind immer wieder in schwere Zeiten gekommen. Aber eines durften sie auch immer wieder erleben, wie der Herr durchgetragen hat, wie der Herr neu gesegnet hat. Und das ist etwas, was der Herr tut. Die Seinen trägt er durch, auch wenn die das manchmal für den Moment nicht sehen, sondern er erringt immer wieder die Siege für sein Volk, für diejenigen, die zu ihm gehören, und er vertilgt auch alle, die gegen ihn stehen. Ich habe Ihnen ja dieses Psalmwort, den ich auch vorhin schon vorgelesen habe, drunter geschrieben. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, wird vertilgen alle Gottlosen. Wir haben das in unserer deutschen Geschichte auch erleben müssen, nicht? Dieser Versuch der Deutschen, das Volk der Juden zu vernichten. Da denke ich mir auch, wir haben manche Juden gedacht im KZ, kurz bevor sie in die Gaskammer mussten, wenn sie das reflektiert haben, naja, das ist das Ende, mit unserem Volk wird es zu Ende sein. Das war angedacht. Und was war 4 Jahre später, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Da gab es keine Nazis mehr. Da hat Gott die vertilgt, die gegen ihn standen. Aber seinem Volk hat er neue Wohnstätte in Israel gegeben. Da ist niemand gewesen, der sie hat vertilgen können, sondern er war da und hat sie durchgetragen. Und das gilt nicht nur für das Volk der Juden im Alten Bund, sondern das gilt natürlich und ganz besonders für uns als sein Volk im Neuen Bund, den Christen. Er sitzt im Regiment, unser Herr und Gott, und er bewahrt die Seinen. Ich war im August ja in Russland. Und da ist es ja auch so gewesen, dass da eine staatliche Verfolgung gegen die Christen stattgefunden hat. Die Sowjetunion war eine von atheistischer Staatsideologie geprägte Regierung und sie haben versucht, nicht nur den Glauben einzuschränken, sondern ihn wirklich physisch zu zerstören. Die haben die Kirchen geschlossen, die Kirchen abgerissen. Die haben über 95% der Priester und Gläubigen verantwortlich in der Kirche getötet. Nicht nur weggesperrt, sondern getötet. Sie haben die Ausübung des Gottesdienstes verboten. Ein unglaublicher Kampf gegen den christlichen Glauben, diese furchtbare sowjetische Ideologie geführt hat. Und wenn man das heute sieht in Russland, die Kommunisten, die sind weg. Das ist Geschichte. Aber die Kirche, das Volk Gottes, ist da. In dem Dorf, wo ich gewesen bin im August, da war es so, das war ein schäbiges, verfallenes Dorf. Es gab nur ein einziges schönes Haus in diesem ganzen Dorf. Das war die neu gebaute Kirche. Die alte Kirche war eingerissen worden, abgerissen worden, umfunktioniert worden zu einem Kinosaal. Aber das war nicht das Ende gewesen, auch wenn das die Christen vor Ort vielleicht in den 30er Jahren der schlimmsten Verfolgung durch die Sowjets gedacht haben. Es ist weitergegangen. Gott schenkt wunderbare Behütung. Und das ist nicht nur so gewesen, zu Zeiten von Simson, das war nicht nur so in der Geschichte Israels, das war nicht nur in der Geschichte des Volkes Gottes so, in den Jahren der Sowjetunterdrückung, oder anderweitig, sondern das ist auch heute so. Wir brauchen uns nicht zu grämen. Auch wenn wir manchmal gucken, jetzt sage ich was Schweres auf die Geschichte, die bei uns in der evangelischen Kirche in Deutschland so läuft, wo da ganz viele Dinge sind, die einem auch wirklich eher an Atheismus denken lassen, als an strenge, treue Bibelnachfolge. Wir brauchen uns da nicht zu grämen. Da müssen wir nicht denken, naja, mit der deutschen evangelischen Kirche in Deutschland geht es irgendwann aus. Mit der EKD vielleicht, aber nicht mit dem Volk Gottes. Mit den Christen hört es nie auf, weil der Herr die Seinen bewahrt. Der vertilgt eines Tages alle Feinde, die gegen ihn stehen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Das ist ein Wort, das ich mir auch immer wieder sagen muss, wenn ich mich auch immer wieder gräme, wenn ich auf diese Kirche gucke und denke immer, wie wird das alles werden, du meine Güte. Dass mir das trostreich, dass ich das wissen darf. Nein, so wie der Herr die Seinen immer wieder in der Geschichte bewahrt hat, so wird er das auch heute tun. Es gibt so ein tolles Lied von Philipp Spitter, der Herr erkennt die Seinen, da heißt es, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein, im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Das gilt für das Volk Gottes, aber das gilt auch für uns persönlich. Nicht nur für die Gemeinde als Ganzes, sondern auch für einen jeden persönlich. Gott schenkt einem jeden, der ihn lieb hat, seine ganz besondere Bewahrung und Behütung. Und ich wünschte jetzt, wir hätten die Möglichkeit, dass Simson hier auf der Kanzel stehen könnte. Es ist leider nur Pastor Latzel. Und der kann Ihnen das nur aus der Bibel so bezeugen. Aber das wäre was, wenn Simson hier sein könnte. Simson, der so ein furchtbares Ende genommen hat, nicht? Augen ausgestochen, in die Ketten gelegt und dann stirbt er, zwar ein gewaltiger Sieg, aber er muss sich ja selber dahin geben, so eine Sache, die mir nicht gefallen hat. Aber jetzt wünschte ich, Simson wäre hier und ich könnte ihm die Frage so stellen, so mit dem Mikrofon und sagen, so, Simson, ich habe jetzt gerade gepredigt über die wunderbaren Behütungen des Volkes Israel, das konnte ich auch deutlich machen, aber jetzt deine eigene persönliche Biografie, die hat ja so ein schweres Ende genommen. Sag mal, Simson, wie würdest du das denn beurteilen? Hast du auch in deinem Tod Bewahrung Gottes erfahren? Glaub mir, wenn ich diese Frage an den Simson stellen würde, wenn er imaginär hier neben mir stehen würde, der würde mich von der Kanzel schmeißen. Der würde sagen, also euer Pastor hat nichts verstanden, überhaupt diese Frage zu stellen, ein Irrwitz. Natürlich habe ich die erfahren. Der Hebräerbrief gibt uns ja Zeugnis davon, nicht, wie es heißt, nicht, dass in Hebräer 11 die Glaubenszeugnissen, wo Simson auch erwähnt ist, dass da in der Ewigkeit auch dabei ist, dass er im himmlischen Jerusalem ist, halt nicht. Das ist genau das, dass wir, egal was wir erleben werden als Christen in dieser Welt, wir immer mit der Bewahrung und Behütung Gottes rechnen dürfen. Auch wenn wir die irdisch manchmal nicht feststellen, auch wenn über uns dann die Trümmer zusammenfallen und wir untergehen, so wie der Simson. Wir dürfen wissen, die Bewahrung Gottes ist da. Der Simson, der könnte uns Zeuge sein. Und wenn wir da eins in der Ewigkeit sind, der wird er uns das bezeugen können. Ich kann euch das nur mündlich sagen, egal was passiert im Leben. Selbst wenn es so ein Ende nimmt, wie bei dem Simson, Gott bewahrt die Seinen, die ihn lieb haben. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du momentan in so einer Simson-Situation bist, angekettet. Andere machen vielleicht über dich irgendwelche Sprüche. Du musst die Mühle drehen, du bist in so einem Rad, du kommst gar nicht mehr raus. Du darfst wissen, der Herr behütet dich, wenn du ihn lieb hast. Psalm 145, Vers 20 gilt an dir. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen alle Gottlosen. Das dürfen wir wissen. Wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, dann ist der Herr da und er segnet uns. Und das ist das dritte wundervolle Geheimnis, das mir aus dieser Geschichte wichtig geworden ist. Ich habe begonnen und erzählt, dass mir eigentlich diese Geschichte nicht so gut gefällt. Dass es eher etwas ist, was ich immer von mir weggeschoben habe, eben weil dieses Ende etwas ist, was nicht so Hollywood-like ist, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem Wort Gottes, dann kommen eben diese wunderbaren Erkenntnisse, dass man wissen darf, dass es eine wundervolle Kraft Gottes ist, die in den Schwachen mächtig ist. Dass es ein wundervoller Segen Gottes ist, den man geschenkt bekommt, wenn man in seinen eigenen Tod einwilligt. Und dass es eine wundervolle Bewahrung ist, wenn man Gott liebt, dass er nämlich diese Bewahrung dann den Seinen schenkt. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.